Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute und ich begrüße ganz herzlich Annette Purschke. Sie sind Mutter von 3 Kindern, darunter eines mit Down-Syndrom, nämlich Julius. Hallo, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und mit im Studio ist auch Professor Holm Schneider. Sie sind Professor für Kinderheilkunde am Universitätsklinikum Erlangen und leiten die Abteilung für Erbkrankheiten an der Kinderklinik. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Guten Tag.
Frau Purschke, wie haben Sie davon erfahren, dass Ihr Sohn Julius das Down-Syndrom hat?
Wir haben das erst 4 Tage nach der Geburt erfahren. Ich hatte das Glück, dass ich eine unbeschwerte Schwangerschaft hatte, ohne Pränataldiagnostik. Ich war noch nicht risikoschwanger oder galt noch nicht als Risikoschwangere mit 33 Jahren. Und insofern war das in der Schwangerschaft für mich auch gar kein Thema. Und der Kinderarzt hat uns dann 4 Tage nach der Geburt gesagt, dass beim Julius eben das Down-Syndrom vorliegt. Und ich war dann auch wirklich sehr geschockt. Also für mich hat sich da ein großes Loch aufgetan, weil ich auch da erst gemerkt habe, dass ich noch nie mit dem Thema bisher konfrontiert worden bin. Und diese Unwissenheit, dass ich gar nicht so recht wusste, was kommt da auf mich zu oder was heißt das denn auch wirklich, die hat mir dann schon große Angst gemacht.
Ja, wahrscheinlich auch erstmal eine Überforderung. Professor Holm-Schneider, ist das so der übliche Weg, wie Frau Purschke das erfahren hat?
Ja, das ist das, was wir eigentlich immer erleben. Eine Frau, die erfährt, dass ihr Kind ein Syndrom hat, die gerät erstmal in einen Ausnahmezustand. Und da kommt es auch seitens des Arztes, der mit ihr dann zu tun hat, auf jedes Wort an. Da kommt es darauf an, Mut zu machen. Da kommt es darauf an, gut zu informieren über das, was Down-Syndrom eigentlich bedeutet. Und am besten Informationen aus erster Hand sich zu holen, zum Beispiel aus Familien, wo ein solches Kind lebt.
Wie sind Sie denn damals vorgegangen, Frau Purschke? Julius ist inzwischen schon 18.
Ja, also es ist tatsächlich, das kann ich nur sehr bestätigen, das ist genau das, was bei uns glücklicherweise der Kinderarzt auch gemacht hat. Er hat sich diese Zeit genommen, auch mit Julius, als er die Diagnose gestellt hat. Und er hat uns vor allem Anlaufstellen genannt und eben auch den Kontakt zu der Selbsthilfegruppe, die es in Regensburg ja auch schon gab damals, hergestellt. Und das war schon für mich so ein bisschen dieses Gefühl, ich bin nicht ganz alleine. Ich kann mich an jemanden wenden, der mir da hilft. Das war für mich schon ein gutes Gefühl. Und das Zweite, was ich als unglaublich hilfreich empfunden habe, ist, dass er auch ein Infomaterial dagelassen hat, die mir so ein bisschen geholfen haben beim Durchblättern schon, meine Bilder, die ich mir zusammengemalt habe, ein bisschen zu verändern, weil die Bilder, die ich da in dem Flyer und in den Broschüren gesehen habe, doch ganz anders aussahen, nämlich gut. Und das Mutmachende, das hat mir da tatsächlich auch sehr geholfen. Und ich habe natürlich auch, wir hatten unser Kind, das war ja nicht anders. Also der Julius war genauso wie an den Tag davor. Und ich habe sehr schnell gemerkt, es hat überhaupt nichts mit dem Kind zu tun, sondern es hat mit dieser Unwissenheit und mit den Umständen, ob ich mir das zutraue oder was da auf mich zukommt, zu tun, aber nicht mit dem Kind. Das haben wir natürlich sehr schnell gespürt und konnten dann auch nach vorne gucken und sagen, jetzt informieren wir uns und holen uns Hilfe oder...
Annette Purschke und Holm Schneider in SWR1 Leute. Wir sprechen über Trisomie 21 und den Bluttest, der in Zukunft Kassenleistung werden soll. Herr Schneider, als der gemeinsame Bundesausschuss im September darüber entschieden hat, was war da Ihre erste Reaktion?
Diese Entscheidung habe ich leider so erwartet, auch wenn ich die letzten Jahre über viel versucht habe, sie anders ausfallen zu lassen. Man muss vielleicht etwas weiter ausholen. Dieser Bluttest nutzt den Umstand, dass Bruchstücke der kindlichen Erbsubstanz in die Blutbahn der Schwangeren gelangen und dort auch auffindbar sind. Deswegen braucht man nur eine kleine Blutprobe der Mutter, um festzustellen, ob das ungeborene Kind eine genetische Besonderheit hat.
Was es doch dann auch einfacher macht, denn ansonsten gibt es Fruchtwasseruntersuchungen und die können zu Fehlgeburten führen.
Das ist richtig, aber es hat bisher nur eine von 20 Frauen eine Fruchtwasseruntersuchung in Anspruch genommen. Der neue Bluttest wird heute schon häufiger eingesetzt, obwohl er noch gar nicht von der Kasse finanziert wird. Also es findet definitiv eine Ausweitung des Suchens nach Normabweichungen statt. Außerdem ist es so, nicht der Test an sich ist das Problem, sondern die Folgen seiner Anwendung.
Inwiefern?
Es fällt einfach oft unter den Tisch, dass der größte Teil der vorgeburtlich identifizierten Kinder mit einer chromosomalen Besonderheit nicht zur Welt kommen dürfen.
Ist es nicht so, dass die meisten Behinderungen erst nach der Geburt auftreten?
Das ist richtig. Die meisten Behinderungen entstehen tatsächlich nach der Geburt durch Sauerstoffmangel, durch Unfälle oder auch bloß durch einen Virusinfekt. Aber dieser Test sucht nach genetisch angelegten Behinderungen. Der Test sucht nach Trisomien, der Trisomie 21, der Trisomie 13 und 18, wo also der Betroffene ein Chromosom mehr hat. Und er sucht auch nach Erkrankungen wie zum Beispiel dem Turner-Syndrom, wo weiblichen Betroffenen das zweite X-Chromosom fehlt. Das sind im Moment die Schwerpunkte. Es gibt aber inzwischen auch schon Tests, die auf Einzelgenerkrankungen testen, zum Beispiel Mukoviszidose oder erbliche Anämien.
Der Wunsch von Eltern ist natürlich nachvollziehbar. Erstmal der wichtigste Wunsch auf ein gesundes Kind. Frau Puschke, ich nehme an, bei Ihnen war das genauso. Hätten Sie so einen Test damals machen wollen?
Ich hoffe nicht. Das kann ich natürlich im Nachhinein jetzt aus meiner Erfahrung mit meinen Kindern jetzt leichter sagen, als es vielleicht dann ist. Was mich so umtreibt, ist für mich als Mutter von einem Kind mit Down-Syndrom, das ist ja Selektion, es wird ja nicht geguckt, ob es dem Kind gut geht, sondern es wird nur geschaut, ob das Kind das Down-Syndrom hat. Und das treibt mich so um. Das ist Selektion. Und das muss man sich klar machen. Und ich glaube, dass das vielen Eltern, werdenden Eltern in der Schwangerschaft bei so einer Untersuchung gar nicht klar ist. Das mutet wie eine Vorsorgeuntersuchung an, ist es aber nicht.
Und dennoch gibt es ja auch Beratungen, die dann stattfinden. Sind diese Beratungen nicht ausreichend? Was glauben Sie? Sie sind ja auch mit dem Thema eng befasst.
Also die Beratungen sind für mich insofern noch nicht ausreichend, weil wir meiner Meinung nach noch nicht zu viele Berührungspunkte im Leben haben und viele unter Umständen beraten, die ein Leben mit behinderten Kindern gar nicht kennen. Und das ist auch aus meiner Erfahrung mit anderen Eltern oft so, dass auch bei Diagnosestellungen von etwas gesprochen wird, was man selber noch gar nicht erlebt hat und darüber auch nicht in dem Maße dann so informieren kann.
Medizinischer Fortschritt oder Selektion von Menschen. Wozu führt der vorgeburtliche Bluttest auf Trisomie 21? Holm Schneider bei uns in SWR1 Leute. Für den Test hat am Ende das Argument gesprochen, mehr soziale Gerechtigkeit für die Eltern zu schaffen, die sich bisher den Test nicht leisten konnten. Ist das für Sie kein nachvollziehbares Argument?
Ja, da sind in der öffentlichen Debatte zwei ethische Themen miteinander vermengt worden. Zum einen die Ungerechtigkeit einer Zweiklassenmedizin und zum anderen das Unrecht der Selektion von Menschen aufgrund ihrer genetischen Besonderheit. Dass die Kasse den Test bezahlt, wäre völlig in Ordnung, wenn der Test nicht für das benutzt würde, für das er benutzt wird, nämlich Menschen auszusortieren.
Wie viele Menschen sortieren denn aus? Darüber gibt es doch vermutlich auch Zahlen.
Darüber gibt es keine guten Zahlen. Es gibt in Deutschland einen Ort, wo sozusagen in einem Register die Entscheidungen auch erfasst werden. Das ist in Sachsen-Anhalt. An anderen Orten werden quasi die Zahlen der Spätabbrüche dokumentiert. Es werden überhaupt die Zahlen von Schwangerschaftsabbrüchen dokumentiert, aber nicht die Gründe, warum ein Schwangerschaftsabbruch stattfindet.
Aber die Gründe sind ja vermutlich genauso individuell wie die Menschen auch. Sie erleben das in der Beratung. Was sind da die häufigsten Gründe?
Ja, wie die Frau Puschke schon sagte, eine Schwangere, die erfährt, dass ihr Kind ein Syndrom hat, die gerät in einen Schock. Und wenn in diesem Schock niemand sich bereit findet, ihr Mut zu machen, sie überhaupt erst mal aufzuklären, was es an Möglichkeiten gibt, mit ihr die Möglichkeit der Adoption zum Beispiel auch spricht, wenn sie sich gar nicht vorstellen kann, ein solches Kind zu bekommen, dann entscheidet sich die Frau aus ihrer Panik heraus, aus ihrer Angst vor dem Unerwarteten. Und dann kommt es oft auch zu einer Entscheidung, die hinterher bereut wird, einer Entscheidung, die durch gute Beratung anders ausgefallen wäre.
Sie sagen, es gibt kein Recht auf ein gesundes Baby. Inwiefern ist das zu verstehen?
Gesundheit ist in den allermeisten Fällen ein Geschenk. Nichts, worauf wir einen Anspruch hätten, nichts, was man kaufen könnten. Das gilt für Erwachsene wie für Kinder und das gilt auch schon zum Zeitpunkt der Geburt. Kinder sind nicht alle gesund, auch wenn sich Eltern natürlich gesunde Kinder wünschen. 5% etwa kommen schon mit Auffälligkeiten zur Welt, mit Fehlbildungen oder aber auch Behinderungen, von denen ein Teil harmlos ist, ein anderer Teil gut behandelt werden kann. Aber es gibt eben auch Besonderheiten wie das Down-Syndrom, mit denen man ein Leben lang zu tun hat.
Frau Puschke, bei Trisomie 21 gehen oft auch noch andere Einschränkungen mit einher. Hatten Sie die Befürchtung bei Julius damals auch?
Also beim Julius ist auch ein Herzfehler festgestellt worden. Der ist auch mit einem Jahr dann operiert worden. Wir hatten auch Probleme mit den Ohren. Oder haben das auch, das begleitet uns ein bisschen durchs Leben. Aber ich muss noch mal sagen, natürlich war das auch noch mal, dass wir festgestellt haben, oh Gott, jetzt kommt doch noch ein Herzfehler dazu. Aber dann haben wir auch direkt wieder gesehen, Gott sei Dank gibt es heute so gute medizinische Betreuung. Der Herzfehler wird operiert. Der Julius ist jetzt 18, der ist mit einem Jahr operiert worden und seitdem ist das Thema für uns sozusagen erledigt. Die Kinder werden heute medizinisch sehr gut betreut. Nein, das belastet mich in dem Sinne nicht, auch wenn man natürlich die Operation vor sich hat und das nicht schön ist. Dafür würde ich nicht das Leben meines Kindes in Frage stellen.
Können Sie denn die Entscheidung mancher Frauen, die sich aufgrund des Bluttests dann gegen die Schwangerschaft entscheiden, nachvollziehen?
Ich glaube, ich muss es nicht verstehen. Ich muss das respektieren. Eltern treffen eigenverantwortliche Entscheidungen. Das ist auch gut so. Mich treibt es aber um, dass ich das Gefühl eben habe, dass viele Eltern vielleicht nicht so eine Entscheidung fällen können, weil sie nicht gut genug informiert sind, weil sie zu wenig Berührungspunkte haben und sich das Leben mit einem behinderten Kind eben nicht so vorstellen können. Ich plädiere sehr dafür, dass wir im Leben mehr Berührungspunkte schaffen, weil ich das so erlebe, da wo die Berührungspunkte da sind, ist das kein Thema.
Frau Purschke, Sie sind engagiert in der Elternrunde Down-Syndrom in Regensburg. Können Sie uns mal beschreiben, was Sie dort organisieren an Veranstaltungen?
Wir organisieren da eine ganze Menge. Also in erster Linie sind wir natürlich auch für uns gegenseitig als Unterstützung da. Das habe ich ja damals nach der Geburt auch so erfahren. Und das möchte ich auch an andere Eltern weitergeben. Das ist mir eine ganz wichtige Aufgabe, auch anderen Eltern Mut zu machen, auch mit Zuversicht in diese neue Lebenssituation zu gehen, auch das Glück zu sehen. Ich glaube, das können wir als Eltern natürlich sehr authentisch auch machen. Und darüber hinaus ist uns diese Öffentlichkeitsarbeit auch sehr wichtig, weil wir halt erleben, dass die Berührungspunkte noch viel zu wenig sind und die Begegnungen, und dem wollen wir entgegensetzen durch ganz viele Fotoausstellungen, Aktionstage. Wir gehen regelmäßig in die Universität und halten Vorlesungen im Bereich Humangenetik, angehende Ärzte. Wir möchten informieren, wir möchten unsere Erfahrungen weitergeben, natürlich auch Seminare veranstalten, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
Und auf welche Reaktionen stoßen Sie da?
Wir merken halt, dass das sehr viel bewirkt. Also wenn wir zum Beispiel in einer Vorlesung vor angehenden Ärzten sprechen, da merke ich über die Jahre auch, wie sich das auch ein bisschen schon zum Positiven verändert hat. Dass schon etwas mehr Berührungspunkte mal da sind, das Interesse auch viel größer ist. Aber es ist auch noch viel Bedarf an Aufklärung da, das merken wir.
Sie meinen, es gibt also auch Vorbehalte innerhalb der Medizin. Merken Sie das auch? Erleben Sie das im Alltag einer Kinderklinik?
Es hat sich in den letzten Jahren sicherlich viel getan. Ich nutze diese Möglichkeiten auch, Eltern in die Vorlesung zu holen, reden zu lassen mit den Studenten, die Studenten fragen zu lassen. Und ich denke, das trägt dazu bei, das, was in alten Lehrbüchern steht, dann irgendwann zu ersetzen durch fundiertes Wissen über genetische Besonderheiten.
Da sprechen jetzt natürlich auch viele Menschen von einer Bereicherung bei Menschen mit Down-Syndrom, die die Freude innerhalb der Familie auch ganz besonders verstärken. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Riesenherausforderung für Eltern, für Alleinerziehende, die teilweise vor Probleme gestellt werden, die nicht lösbar sind. Manche Menschen opfern sich ja geradezu auch auf. Erleben Sie das auch, Frau Purschke?
Also ich erlebe erstmal in unserer Familie die Herausforderung, 3 Kinder großzuziehen. Wie jedes Kind hat seine Bedürfnisse, wo ich für sorgen muss, dass die abgedeckt sind. Da macht der Julius erstmal keinen Unterschied. Natürlich haben wir im Alltag auch andere Hürden noch zu bewältigen, aber die liegen oftmals eher darin, das Alltag zu leben, draußen zu leben. Da noch Möglichkeiten zu schaffen, sagen wir zum Beispiel im Freizeitbereich. Da muss man oft selber noch ein bisschen die Initiative ergreifen.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, es gibt zum Beispiel wohnortnahe Angebote, Freizeitmöglichkeiten gibt es oft nicht so. Also ich habe das selber bei unserem Sohn auch. Wir haben auch gesucht, was er auch machen könnte. Ich hatte dann diese glückliche Fügung, dass ich die Chance hatte, so eine integrative Laufgruppe zum Beispiel zu gründen. Aber es musste schon diese Initiative auch kommen.
Da sind Sie selbst aktiv geworden.
Genau, wir müssen oft sehr selbst aktiv werden. Und das zehrt natürlich auch manchmal etwas, dass man da immer auch ein bisschen auch kämpfen muss drum. Da, wo es dann gelingt, ist es aber wieder sehr, sehr gut. Und es entstehen unglaublich schöne Sachen daraus. Und dann ist es wirklich eine große Bereicherung.
Holmschneider, eine Frage, die bei Ihnen regelmäßig auftaucht, ist, ob wir tatsächlich behinderte Menschen in unserer Gesellschaft gebrauchen.
Behinderte Kinder können ihre Eltern genauso glücklich machen wie gesunde. Und sie werden gebraucht in unserer Welt, weil sie oft besser wissen als wir, was Liebe ist.
Woran erkennen Sie das?
Unser 6-jähriger Pflegesohn geht auf ein Mädchen, bei dem eine Träne zu sehen ist, hin und wischt ihm die Träne ab.
Eine schöne Situation. Frau Purschke, was erleben Sie?
Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich erlebe unseren Sohn als sehr authentisch, sehr bei sich. Ich beobachte, er hat ein Schnipselpapier und macht ein Kunstwerk draus. Das ist einfach so eine schöne Sichtweise. Er läuft als Letzter ins Ziel beim Laufen und feiert das wie einen kleinen Olympiasieg. Das ist total schön, sowas zu erleben und zu sehen, Mensch, man kann das auch anders sehen. Ich bin nicht Letzter, sondern ich habe den Weg geschafft und ich kann mich über meine Leistung freuen.
Annette Puschke und Holm Schneider bei uns in SWR1 Leute. Wenn Paare bei ihrem ungeborenen Kind die Diagnose Trisomie 21 erhalten, dann ist es ganz häufig ein Grund dafür, die Schwangerschaft zu beenden. Holm Schneider, wann haben Sie das zuletzt erlebt?
In diesem Jahr. Ich bin regelmäßig in vorgeburtlichen Beratungssituationen als Kinderarzt dabei. Und nicht immer führt eine auch lange offene Aussprache mit den Eltern dazu, dass die Eltern das Kind dann so wie es ist akzeptieren können. Und insofern erlebe ich auch Entscheidungen, die eben gegen das Leben des Kindes gefällt werden.
Was war in diesem Fall dann der Grund?
Das möchte ich nicht öffentlich kundtun.
Denn die Gründe sind ja häufig vielfältig.
Ja, in diesem Fall war es denke ich, eine vorgeprägte Meinung und ein Mangel an Unterstützung von außen, der selbst durch das Netz, was wir versucht haben, um die Schwangere herum zu knüpfen, nicht abgefangen werden konnte. Aber mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen.
Haben Sie den Eindruck, wenn der Bluttest in Zukunft von der Kasse bezahlt wird, dass sich etwas an den Entscheidungen der werdenden Mütter ändert?
Ja, dieser Bluttest hat das Zeug dazu, ein Test für jede Schwangere zu werden. Das ist ja auch das, was die Hersteller anstreben.
Wobei der Beschluss ja nur für Ausnahmefälle gilt.
Ja, aber schauen Sie die Werbeflyer an oder die Verpackung dieser Tests. Da sind auf den Verpackungen außen Bäuche von Frauen in der 30. Schwangerschaftswoche zu sehen. Der Test wird vor der 12. Woche durchgeführt, also das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Die Tests tragen Namen wie Harmonie und so weiter, also stimmen auf etwas ganz anderes ein, als dann am Ende stattfindet. Ja, die Frauen, die diesen Test durchführen, rechnen in der Regel nicht damit, selbst betroffen zu sein, aber sie geraten eben oftmals dann in eine Entscheidungssituation, die sie selber gar nicht wollten, eine Entscheidung treffen müssen, die sie selber nie treffen wollten.
Diese Entscheidung um den Bluttest trifft eben auch unsere ethischen Grundsatzfragen in der Gesellschaft. Glauben Sie, unsere Gesellschaft kann sich durch so einen Test verändern, Frau Puschke?
Ja, ich fürchte ja. Und das finde ich auch ganz schlimm. Und gerade als Mutter von einem Kind mit Down-Syndrom finde ich das ganz besonders schlimm. Ich fürchte auch, das erlebe ich ja auch so, dass diese Hemmschwelle noch niedriger wird mit dem Test. Es wird sozusagen scheinbar immer einfacher gemacht. Die Eltern sind sich da, glaube ich, nicht so drüber im Klaren und das finde ich ganz schlimm.
Es wären's Leute. Zu Gast ist Holm Schneider. Sie haben 5 eigene Kinder und noch einen Jungen mit geistiger und körperlicher Behinderung aufgenommen. Wie fiel bei Ihnen privat der Entschluss?
Ja, wir haben das getan, als unsere eigenen Kinder schon etwas größer waren und denken, dass dieses Kind gut in unsere Familie passt und dass wir haben viel Freude an ihm. Trotz seiner körperlichen und geistigen Behinderung ist er ein ganz fröhlicher Mensch und wir haben auch kein Problem unter den Geschwistern bemerkt. Ja, also für uns ist das eine Ergänzung der Familie, wie wir sie auch angenommen hätten, wenn meine Frau mit einem solchen Kind schwanger gewesen wäre.
Frau Puschke, Sie sind Mutter von 3 Kindern, haben ein Kind mit Down-Syndrom, wo Herr Schneider gerade das Thema anspricht, auch die Geschwisterkinder. Das ist ja häufig ein Thema, dass man sagt, die kommen in gewisser Weise zu kurz. Haben Sie das je erlebt bei sich in der Familie?
Ich kann das so nicht pauschal beantworten, weil ich jetzt den Vergleich nicht habe, wenn wir ein drittes anderes Kind ohne Down-Syndrom hätten, das weiß ich nicht. Ich erlebe unseren Alltag so, wie er ist und ich nehme den so an, wie der ist und die Geschwister nehmen den Alltag auch so an. Und da wird es sicherlich auch mal so sein, dass mal da was im Vordergrund steht, dass der Julius vielleicht da mehr Aufmerksamkeit braucht, aber das ist nicht unser Problem. Das ist einfach manchmal auch im Leben so und diese Rücksichtnahme, die sie vielleicht dann auch mal genommen haben, hat ihnen offensichtlich jetzt auch nicht geschadet. Der Julius gibt uns ja auch viel. Es ist ja nicht nur was er nimmt, sondern auch was er gibt und das erleben die Geschwister auch und das finde ich sehr schön. Also wir haben eine sehr innige Geschwisterbeziehung und von daher
Holm Schneider, vielleicht können Sie das mal beschreiben. Was gibt ein Kind mit Down-Syndrom?
Ja, Kinder mit Trisomie 21 sind Kinder wie andere Kinder auch. Die freuen sich am Leben wie andere Kinder auch. Die Einschränkungen sind zeitweise zu spüren, aber in erster Linie sind das offene Persönlichkeiten. Ich hatte 3 Jahre lang eine Sekretärin mit Trisomie 21 und ich habe in dieser Zeit sehr zu schätzen gelernt, dass bei ihr alles etwas langsamer ging. Wenn man sie irgendetwas fragte, dann dauerte es manchmal mehrere Sekunden, bevor die Antwort kam. Man konnte ihr richtig beim Nachdenken zuschauen. Das ist etwas, das wünschte ich mir manchmal anderswo bei anderen Leuten. Und für mich hat diese Langsamkeit den Alltag sehr bereichert, weil sie mich auch runtergeholt hat aus der Hektik meines Alltags. Und ich habe das als eigenen Wert dann zu schätzen gelernt.
Das ist etwas, was in der Gesellschaft vielleicht noch nicht so angekommen ist. Frau Puschke, Sie haben das ein paar Mal erwähnt, dass Sie sich das in der Gesellschaft mehr wünschen. Ich hörte neulich von einer Mutter mit einem Kind, das im Rollstuhl sitzt, das gerne in eine inklusive Schule gehen wollte, dass dann der Abholservice am Morgen ausfiel. Und plötzlich musste der Junge dann mit der Stadtbahn zur Schule fahren und bekam zu hören von anderen, ja, du mit deinem Rolli passt hier aber jetzt nicht rein, gerade zu Stoßzeiten. Mhm. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie? Erleben Sie das auch manchmal, dass es einfach schwieriger ist?
Ehrlich gesagt erlebe ich das nicht so oft. Ich erlebe es eher umgekehrt, dass wo wir hingehen, treffen wir auf sehr viele schöne Begegnungen. Und ich empfinde den Julius oft auch so ein bisschen als Türöffner, weil er sehr authentisch und immer bei sich ist. Und das kommt bei anderen auch an. Und ich kann das eigentlich nicht so. Natürlich gibt es auch mal blöde Bemerkungen, aber das gibt's woanders teilweise auch. Also ich kann das nicht so bestätigen. Wir gehen sehr offen und sehr selbstverständlich damit um. Wir gehen mit dem Julius auch überall hin und haben eigentlich sehr viele, sehr gute Begegnungen.
Holm Schneider, Sie haben sich intensiv mit Menschen mit Down-Syndrom befasst, nicht nur als Kinderarzt, sondern auch in Form eines Buchs mit Lebensläufen. Gibt es da eine Biografie, die Sie ganz besonders persönlich berührt hat?
Alle 7 Biografien haben mich sehr berührt, deswegen habe ich sie auch ausgewählt für dieses Buch. Ich denke, es sind Biografien, die Mut machen, die Eltern zeigen, dass auch aus diesen Kindern etwas werden kann, nach den Maßstäben, die wir in unserer Gesellschaft nun mal aufgestellt haben. Das sind alles Menschen, die im Arbeitsumfeld glücklich sind, die sogar oft auf dem ersten Arbeitsmarkt ihren Platz gefunden haben und die auch zeigen, dass Inklusion in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft gelingen kann. Nicht immer, aber immer öfter.
Wo liegen denn die größten Herausforderungen?
Aus meiner Sicht liegen die Herausforderungen dort, wo wir begonnen haben zu sprechen, nämlich, dass Inklusion nicht erst nach der Geburt beginnt, sondern im Prinzip von Anfang an. Sie muss im Kopf da sein, sie muss als Vorstellung davon, dass auch ein Mensch mit Handicap ein Mensch ist, der ein Recht auf Leben hat, vorhanden sein. Und das wird in unserer Gesellschaft leider sehr getrennt. Wir versuchen, Kinder, die geboren sind mit einem Handicap, zu inkludieren. Aber wir sorgen andererseits dafür, dass es immer weniger gibt, die wir inkludieren können.
Sie sind gleichzeitig Genforscher, haben auch schon im Mutterleib bei Erbkrankheiten Kinder therapiert. Was war das für eine Therapie?
Das war die Therapie einer speziellen Erbkrankheit mit einem Ersatzprotein, das den Kindern fehlt. Und diese Therapie hat dazu geführt, dass die Kinder die Strukturen und kleinen Organe, die ihnen sonst gefehlt hätten, dann rechtzeitig entwickeln und ja, ich will nicht sagen geheilt, aber weitgehend wiederhergestellt zur Welt gekommen sind.
Frau Puschke, haben Sie sich je solche Fragen gestellt? Hätte Julius noch im Mutterleib vielleicht eine Heilung erfahren können? Hätten Sie es in Anspruch genommen?
Das kann ich jetzt im Nachhinein wirklich schwer sagen, aber wir sind sehr glücklich mit dem Julius. Deswegen stelle ich mir ehrlich gesagt solche Fragen nicht. Wir sind sehr glücklich, er ist sehr glücklich und das ist für mich eigentlich das Entscheidendere. Also ich habe auch natürlich durch Julius gelernt, dass Glück hat mit der Behinderung nichts zu tun. Also glücklich oder unglücklich bin ich nicht, weil der Julius behindert ist oder nicht. Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun.
Wir haben gerade schon gehört, es gibt viele Möglichkeiten für Menschen mit Down-Syndrom, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt. Welche Pläne hat Julius? Er ist jetzt gerade 18 geworden. Was steht bei ihm an?
Also der Julius hat gerade einen ganz großen Plan umgesetzt. Er ist nämlich ausgezogen und wir haben auch wieder natürlich auf unsere Initiative hin. Wir haben das selber initiiert und auch gebaut, eine inklusive Wohnanlage gebaut, wo der Julius jetzt in einer Wohngemeinschaft wohnt mit 5 anderen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, muss man ja jetzt sagen. Und diesen Plan hat er jetzt umgesetzt und da ist er gerade sehr glücklich, weil er da ganz viele wieder andere Möglichkeiten auch hat, mit jungen Leuten zusammenzuwohnen und sein Leben zu gestalten. Vom Arbeitsmarkt, der Julius ist noch ein Jahr jetzt in der Schule, der ist noch in der Berufsschulstufe. Ich denke, dass der Julius wahrscheinlich in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten wird und dass das für ihn auch ein sehr wertvoller Arbeitsplatz da sein wird.
Annette Puschke und Holm Schneider bei uns zu Gast in SWRs Leute. Holm Schneider, Sie sind im Bundesvorstand der Aktion Lebensrecht für alle und setzen sich für Inklusion ein. Was braucht es denn noch, dass wir die Inklusion wirklich erreichen?
Inklusion beginnt nicht durch Verordnung, sondern sie beginnt im Kopf. Sie beginnt damit, dass wir uns vorstellen können, einen Menschen so, wie er ist, anzunehmen. Das mag für gesundheitliche Dinge manchmal schwierig anmuten, aber wir sind in der Lage, uns mit Problemen zu arrangieren als Menschen, daraus zu lernen, mitzuwachsen mit einem Menschen, der eben gesundheitliches Handicap aufweist. Und das ist etwas, was sozusagen in der Gesellschaft auch gelingen kann. Ein Kind, was in eine Schulklasse kommt mit Handicap, wird am Anfang sicher schräg angeguckt werden. Aber wenn sich jeder vorstellt, dass er selber jederzeit zum Behinderten werden könnte, dass er selber jederzeit von einem Handicap betroffen sein kann, weswegen ihn andere schräg angucken, dann mag das auch in einer Schulklasse einfach gelingen.
Das sind Gedanken, die man in der Regel natürlich gerne verdrängt. Mhm. Frau Puschke, wie ist es bei Ihnen? Sie sind in der Elternrunde Down-Syndrom aktiv. Wann haben Sie zuletzt jemanden getroffen, der vielleicht auch vorher gehadert hat mit der Situation? Gibt es das auch, dass die Menschen offen darüber reden?
Also innerhalb der Elternrunde natürlich. Und man darf auch mal hadern. Ich hadere auch manchmal noch damit. Das ist auch in Ordnung. Aber trotzdem führen wir ein sehr gutes und erfüllendes Leben. Und ich finde, gerade innerhalb der Elternrunde ist es ja auch ein Forum, wo man sowas gut besprechen kann. Das ist ja auch nur ehrlich. Das ist doch klar. Jedes Leben. Ich könnte das aber auch mit meinen anderen beiden Kindern, habe ich ja auch Gesprächsbedarf über bestimmte Themen, wo mal was nicht gut läuft. Das ist ja auch so. Und in der Elternrunde habe ich dieses Forum auch mal damit hadern zu dürfen, dass bestimmte Sachen vielleicht schwierig sind. Oder auch Mut machen, dass manche Sachen auch sehr gut laufen können. Das ist eigentlich auch was, was immer sehr schön ist, von anderen zu erfahren. Mensch, das habt ihr geschafft, das ist ja toll. Das versuche ich auch. Und das ist ein gutes Miteinander mit allen Facetten.
Wissen Sie noch damals, was für Sie die größten Ängste waren? Sie haben es eben beschrieben, Sie standen erstmal unter Schock, als die Diagnose kam, Julius hat Down-Syndrom.
Also ich persönlich kann da wirklich ja nur für mich sprechen, war es diese Unwissenheit, die mir so viel Angst gemacht hat, weil ich leider damit noch nie konfrontiert war. Und ich habe mich auch immer gefragt, kann ich das leisten, schaffe ich das? Und ich habe gemerkt, ja, ich schaffe das und ich wachse daran sehr. Und der Julius hat mich damit auf diesen Weg genommen und mich darin auch sehr bestärkt. Und ich glaube, ich bin daran auch sehr gewachsen.
Holm Schneider, Sie verfolgen ja auch die Biografien der einzelnen Kinder und erleben das. Was gibt Ihnen das, dieser Umgang mit Menschen mit Down-Syndrom?
Ich freue mich, wenn das Leben meiner ehemaligen Patienten gelingt, auch wenn sie dann das Erwachsenenalter erreichen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass in dieser Gesellschaft die Offenheit gegenüber Menschen mit Handicap wachsen kann. Und mir persönlich gibt es natürlich immer wieder auch das Gefühl, ich selbst kann zu meinen Schwächen stehen. Jeder von uns hat Schwächen, ob die körperlicher Art sind oder anderer Art, das spielt keine Rolle. Aber jeder von uns kann reflektieren, dass er ein Mensch ist mit Begrenzungen, die halt bei Menschen mit mentalem oder körperlichem Handicap besonders sichtbar sind. Aber jeder Mensch hat diese Begrenzung. Und ich freue mich einfach, dass wir als Menschen offen miteinander umgehen können und nicht voreinander spielen müssen.
Die Ausgrenzung gibt es in allen Bereichen. Das haben wir eben schon erfahren. Es gibt diesen typischen Satz, jeder hat ein Recht auf Diskriminierung. Das erleben Sie wahrscheinlich dann auch im Alltag, ne?
Ja, wobei eben immer zu sagen ist, bei diesem Begriff Diskriminierung, die schlimmste Diskriminierung, die ich mir vorstellen kann, ist, jemandem das Lebensrecht abzusprechen, weil er genetisch anders ist als andere.
Dann sage ich Dankeschön für den Besuch in SWRs Leute, Annette Puschke und Holm Schneider.
Eins gehört. SWR.